Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute ein Mann, der sich das Helfen wirklich zur Lebensaufgabe gemacht hat. Gerhard Trabert ist Arzt und Sozialpädagoge. Seine Praxis ist eine auf vier Rädern. Im Dockmobil behandelt er zum Beispiel Obdachlose, aber auch Menschen, die aus welchen Gründen auch immer aus der Krankenversicherung herausgefallen sind. Gerhard Trabert lehrt Sozialmedizin an der Hochschule in Wiesbaden und hat bei vielen Kriseneinsätzen auf der halben Welt mitgemacht. Herzlich willkommen, Herr Trabert.
Ja, hallo, Frau Timm.
Herr Trabert, wir zeichnen diese Sendung nachmittags auf. Sind Sie denn heute schon Dockmobil gefahren?
Ja, ich bin heute schon gefahren. Es ist ja gerade unter Corona-Zeiten ein ganz besonderer Bedarf, gerade auch für Menschen am Rande unserer Gesellschaft und speziell für wohnungslose Menschen, die kein Zuhause haben. Ich war heute schon unterwegs und hatte schon so die eine oder andere Begegnung, die mich wieder sehr nachdenklich gemacht hat.
Sie haben so eine richtig kleine Praxis in diesem Auto. Warum fahren Sie rum? Ich meine, warum warten Sie nicht, dass die Leute zu Ihnen kommen?
Ich war in Indien als Arzt in einem Lepra-Krankenhaus und habe dort gesehen, dass man eben nicht wartet, bis die Patienten in die Klinik gekommen sind, sondern man ist in die Community, auf die Dörfer, zu den Menschen hingefahren. Und dieses aufsuchende Konzept, also quasi wenn der Patient nicht zum Arzt kommt, nicht kommen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann muss sich eben der Arzt zum Patienten bewegen. Das habe ich kopiert von den Kolleginnen und Kollegen in Indien und habe es hier umgesetzt. Denn auch bei uns gibt es viele Menschen, die immer noch nicht krankenversichert sind, die große Ängste haben, in unserem Gesundheitssystem schlecht behandelt zu werden. Und deshalb ist es wichtig, auch da dieses Konzept zu realisieren.
Gerhard Trabert fasst jeden Tag Menschen an, die meisten von uns nicht mal mehr anschauen. Er weiß, wie Armut aussieht, wenn sie sich versteckt. Er weiß, wie Armut aussieht, die in Hoffnungslosigkeit und Lethargie übergegangen ist. Und er bietet medizinische Hilfe an. Und wenn jemand möchte, dann auch den Fingerzeig in ein anderes Leben. Herr Trabert, wenn Sie so in Ihrem Dockmobil herumkurven und Wohnungslose auch besuchen, gibt es so typische Krankheitsbilder, die mit der Lebenssituation von Obdachlosen zusammenhängen?
Ja, es gibt schon Erkrankungen, die man gehäuft wahrnimmt. Aber generell kann man schon sagen, dass alle Erkrankungen häufiger vorkommen. Denn das Leben auf der Straße, von Armut betroffen zu sein, ist natürlich etwas, was die Gesundheitsrisiken deutlich erhöht, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Natürlich werden viele Zuhörer wahrscheinlich sagen, naja, ist ja kein Wunder, viele werden viel trinken, Alkohol. Ja, das ist eben aber nicht das Thema. Vor allen Dingen ist es häufig die Folge eines sozialen Abstiegs, dass man dann versucht, das zu kompensieren und vielleicht etwas mehr Alkohol zu sich nimmt. Aber das trifft auch viele wohnungslose Menschen nicht zu. Also Betroffene haben chronische Lungenerkrankungen, Bluthochdruck, sie haben Magenschleimhautentzündungen, sie haben häufiger Hautinfektionen aufgrund des Lebens unter diesen hygienischen Bedingungen und sie haben häufig eben auch Depressionen und stressbedingte Erkrankungen. Das Leben in Armut ist Stress.
Sie suchen ja die Nähe und Sie suchen auch das Vertrauen Ihrer Patienten. Es gibt so Bilder, da nehmen Sie jemanden ganz fürsorglich in den Arm, der wohl schon sehr, sehr lange auf der Straße lebt. Gilt es in Mainz einmal Dr. Trabert, immer Dr. Trabert? Kommen die immer wieder?
Ich habe zwar angefangen vor über 25 Jahren allein, aber jetzt sind wir auch ein Team von vielen Menschen, Ärztinnen, Ärzte, Krankenschwestern, Arzthelferinnen, Sozialarbeiterinnen, die das Ganze mit unterstützen. Aber ich fahre weiterhin kontinuierlich durch die Stadt. Von daher ist zu vielen Betroffenen ja ein Vertrauensverhältnis entstanden. Viele wissen, wann ich wo bin, weil die Tour mit diesem Arztmobil ist ja auch so festgelegt. Man weiß, plus minus 20 Minuten bin ich an dem Gutenbergplatz, am Rheinufer, am Bahnhof oder sonst wo. Und ja, das ist schon, die Kontinuität ist wichtig. Kontinuität ist für Beziehung, für das Entstehen von Vertrauen wichtig. Und es gibt auch mir übrigens sehr viel.
Wer ist denn Ihr ältester Patient, Herr Trauert, der immer wieder kommt?
Ja, das ist ein ganz besonderer Mann. Mittlerweile hat er eine Wohnung. Es ist Wolfgang. Er ist jetzt schon 88 Jahre alt. Er war über 50 Jahre auf der Straße. Er hat wirklich ein Lebensschicksal hinter sich bringen müssen. Von der Kriegszeit in Heimen ausgebeutet von Bauern auf dem Bauernhof. Dann hat er sehr früh das rechte Auge verloren, weil er als Kind mit einer Granate gespielt hat. Also er hat so viel durchgemacht. Und das Besondere ist, immer wenn ich zu ihm komme, ich bringe ihm seine Medikamente und wir unterhalten uns kurz, dann ist das für mich fast so wie Wellness für die Seele. Denn er ruht so in sich selbst. Und das fasziniert mich, ja, dass ein Mensch, der so viel erlitten hat, der so viel erlebt hat, so gelassen, selbstzufrieden, zufrieden mit seinem Leben letztendlich ist und das so schön ausstrahlt, dass ich immer mich freue, zu ihm zu kommen und diesen Moment des Ruhens, des In sich Kehrens mit ihm teilen darf.
Das klingt, als hätten Sie Wolfgang, 88 Jahre und offensichtlich im Leben nicht immer besonders gut behandelt, als hätten Sie den genauso lieb wie er Sie, wenn ich das mal unterstelle, dass Sie für ihn Freund sind.
Ja, das müsste man ihn jetzt fragen, wie er das sieht, aber es ist wirklich ein ganz vertrauensvolles, von sehr viel Respekt geprägtes Verhältnis zwischen Wolfgang und mir, und er bedankt sich jedes Mal, wenn ich da bin, danke Doc, dass du wieder da warst und dass du nach mir schaust, und ich bedanke mich für seine Ausstrahlung, seine Gelassenheit, seine Lebensweisheit auch.
Herr Trabert, wie kommt das in unserer potenziell doch reichen Gesellschaft mit Hartz IV, mit Auffangsystemen, dass jemand buchstäblich gar nichts mehr hat, also keinen Platz zum Schlafen, alles passt in ein paar Plastiktüten, aber auch so die ein oder zwei Freunde, die vielleicht sagen, also bevor gar nichts mehr geht, bleibst du erstmal hier, die gibt's nicht. Welche Geschichten, welche typischen Geschichten verbergen sich hinter dem Leben auf der Straße? Können Sie es mal skizzieren?
Ja, es sind zwei Hauptgründe, die ich durch Befragungen, durch Erfahrungen identifizieren konnte. Das eine ist, und das ist gerade für uns Männer ja etwas ganz Gravierendes, der Verlust der Arbeit. Und der Verlust der Arbeit ist mit sehr vielen Selbstzweifeln verbunden. Wir Männer definieren uns ganz extrem über Arbeit, über Einkommen. Geht das verloren, ist das mit Selbstzweifeln verbunden. Und dann ist oft so eine Kaskade, ich arbeite nicht mehr, ich habe nicht mehr das Einkommen und ich gebe mich ein Stück weg selbst auf und ich verliere die Wohnung, habe vielleicht auch nicht mehr die materiellen Ressourcen. Das andere, was mich noch mehr beeindruckt hat, sind sogenannte Life Events. Das sind Schicksalsschläge, dass ich es immer wieder erlebt habe, erleben musste, wenn ich dann auch mal die Zeit für ein Gespräch in Ruhe hatte, dass mir die Betroffenen geschildert haben, was sie entwurzelt hat. Trennung, Scheidung, Tod des Partners, der Partnerin. Ein Mann, der seine Frau innerhalb von 4 Wochen an einem Leberzellkarzinom verloren hat, der war Prokurist, der hat mir gesagt, ich habe den Inhalt meines Lebens verloren. Ich wusste nicht mehr, warum ich jetzt weiter arbeiten soll. Und das hat mich alles so entwurzelt, dass ich letztendlich auf der Straße gelandet bin. Und da ist es natürlich unheimlich wichtig, Menschen zu vermitteln. Sie sind uns wertvoll. Und darüber, über diese Kontinuität, über diese respektvolle und würdevollen Kontakte, den Menschen auch wieder ein Selbstwertgefühl zurückzugeben, sich selbst entwickeln zu lassen.
Jetzt erzählen Sie von den vielleicht schönen, mit Sicherheit vornehmen Seiten Ihres Berufs, aber Leben auf der Straße hinterlässt ja nicht einfach nur Spuren, Herr Trabert. Das riecht, es stinkt auch. Und viele geben sich mit der Zeit ja wohl auf. Sie haben auch mit Menschen zu tun, in deren Körper haben sich zum Beispiel Maden eingenistet. Sie begegnen Situationen, vor der sich Menschen ekeln. Das erlauben Sie sich als Arzt vielleicht nicht, aber es ist eine ganz menschliche Reaktion. Wie gehen Sie denn damit um?
Ja, ich hatte gerade vergangene Woche einen Patient, wo wir die Maden entdeckt haben. Ich bin, und da habe ich nichts dafür geleistet, damit ausgestattet, dass mir so ein Anblick, dass mir diese Gerüche, dass es mir nichts ausmacht. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, das erwarte ich von niemandem, dass er das kann. Wichtig ist, bei auch all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ehrlich zu sich selbst zu sein. Und wenn das etwas ist, was mir zu schaffen macht, dann bringt es gar nichts, sich selbst unter Druck zu setzen, ich muss aber doch helfen. Nein, dann muss man damit offen umgehen und sagen, das kann ich nicht und dann werden wir andere Lösungen finden. Also ich habe nicht den Anspruch, dass das jeder so realisieren, praktizieren muss wie ich. Wie gesagt, das ist ein Geschenk, das ich bekommen habe, dass mir das nichts ausmacht.
Es gibt so richtig beruhigende Sätze in unserer Gesellschaft. Einer davon lautet, jeder muss eine Krankenversicherung haben. Muss, das ist Pflicht. Die Realität ist aber, dass dennoch Menschen da herausfallen aus diesem System. Wahrscheinlich sind es sogar Hunderttausende. Und dann gibt es nur noch ärztliche Versorgung im absoluten Notfall. Oder bei unserem Gast Gerhard Trabert, Mediziner und Sozialpädagoge und seinem Team. Und heute ist da unser Gast. Herr Trabert, Sie machen das schon viele, viele, viele Jahre. Haben sich die Patienten, auch die Geschichten Ihrer Patienten, auch verändert in der Zeit?
Ja, das ist leider so. Und zwar, ich habe vor über 25 Jahren damit angefangen, mit dieser niedrigschwelligen Versorgung, speziell wohnungsloser Menschen. Ich habe geglaubt, das mache ich ein paar Jahre und dann wird diese Lücke in unserem Sozial- und Gesundheitssystem geschlossen sein. Und genau das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, die Lücken in unserem Sozialsystem und in unserem Gesundheitsversorgungssystem sind größer geworden. Das heißt, am Anfang war ja nur dieses Arztmobil und eine Sprechstunde in einem Heim für wohnungslose Menschen. Dann ist aber zu mir die alleinerziehende Mutter gekommen, die nicht die Zuzahlungen leisten konnte. Es ist der Privatversicherte, der die Beiträge nicht mehr zahlen konnte. Es ist der EU-Bürger gekommen, der, weil er kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis hat, überhaupt keinen Krankenversichertenschutz hat. Es ist der geflüchtete Mensch gekommen, der ja nur einen eingeschränkten Schutz hat. Also es sind immer mehr Menschen gekommen, die durch unser System hindurchfallen, weil es grobmaschiger wird. Und weil zu wenig proaktiv auch auf diese Menschen zugegangen wird und ihnen geholfen wird, wenn irgendwie möglich, wieder zurück ins System sich zu reintegrieren. Und wir haben noch die Situation, dass immer mehr Gesundheitsleistungen privatisiert werden. Das heißt, ich muss immer mehr Eigenbeteiligungen leisten und das ist für viele einfach nicht möglich.
Sie sagen, manchmal kann ich auch den Fingerzeig geben in ein strukturierteres Leben zurück, wenn das jemand wünscht. Man muss sich ja auch helfen lassen wollen. Was ist für Sie eigentlich Erfolg?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil in unserer Leistungsgesellschaft Erfolg immer mit ganz bestimmten Kriterien und ich muss was erreichen, ich muss was leisten und so weiter verbunden ist. Für mich ist schon Erfolg, wenn ich zu einem Menschen in Beziehung treten kann, wenn er mich akzeptiert als Gesprächspartner, wenn er mir zuhört und wenn ich ihm zuhöre, wenn dadurch Vertrauen entsteht, wenn Beziehung entsteht. Das ist für mich schon Erfolg. Und dann wird die Zeit es zeigen. Ich habe nicht den Anspruch, jemand zu missionieren, jemand zu sagen, du musst aber dein Leben so und so gestalten, sondern wir begegnen jedem, wir akzeptieren jeden erstmal so, wie er ist. Natürlich werde ich im Laufe dieser Begegnung, dieser Beziehung, aber nicht als erstes auch mal thematisieren, dass ich denke, dass jemand doch vielleicht sich auch wohler fühlen würde, wenn er ein eigenes Zimmer hat, wenn er diese Krankheit sich behandeln lässt, wenn er dieses oder jenes wieder regelt. Aber das sind alles Dinge, die eventuell dazukommen. Wenn ich das alles als Erfolg definieren würde schon am Anfang, dann wäre das was absolut Frustrierendes, was ich da tue. Aber ja, ich denke, der Erfolg ist wirklich für mich schon ehrliche Begegnung.
Sie sagen, Sie wollen nicht missionieren, aber wenn ich Sie so reden höre, dann habe ich fast den Eindruck, so einen kleinen biblisch-politischen Antrieb gibt es schon. Oder liege ich völlig schief?
Ich möchte vielleicht Politiker missionieren oder Menschen in unserer Gesellschaft, die Rahmenbedingungen und Strukturen vorgeben. Ich möchte keinen wohnungslosen Menschen missionieren, das nicht.
Gibt es Menschen, die man wahrscheinlich niemals von der Straße holen könnte, auch mit dem besten System nicht?
Natürlich. Sie haben leider recht. Es gibt auch Menschen, die einfach so viel Enttäuschung, Verlust und negative Erfahrungen gesammelt haben, die schlichtweg traumatisiert sind, wo sie im Prinzip nur die Existenz immer wieder körperlich sichern können, aber es einfach nicht schaffen, selbst in einer Begleitung und Beziehung das, was in dem Leben geschehen ist, gemeinsam aufzuarbeiten, dass derjenige einen Neuanfang beginnt. Und da komme ich als Arzt, als Mensch auch an meine Grenzen. Ich bin nicht omnipotent. Ja, und das muss ich akzeptieren dann auch.
Zugleich ist es ja auch so, Herr Traber, zumindest für die meisten von uns, wenn man zum dritten Mal bei ein und derselben U-Bahn-Fahrt angebettelt wird, das nervt ja auch. Also ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ja. Und dann schauen Menschen weg. Geben sie immer was?
Nein, mich nervt das auch ab und zu. Es kommt drauf an, wo und wer. Es kommt auch bei mir drauf an, wie bin ich jetzt gerade drauf, ja, wie geht es mir?
Also ich bin dann sauer, wenn das zum dritten Mal passiert zwischen zwei Bahnstationen.
Das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil ich dann häufig ja, also ich nicht häufig, ich weiß ja dann in aller Regel auch um all die anderen Gründe oder was dahinter stehen könnte. Aber es ist mir auch manchmal dann zu viel, ständig damit konfrontiert zu sein. Das heißt, ich gebe auch nicht immer etwas. Ich werde ja auch häufig gefragt, soll man einem Wohnungslosen etwas geben? Ich sage dann immer, geben Sie ihm, wenn es gerade für Sie auch möglich ist, das teuerste und wichtigste, was Sie haben, nämlich Zeit. Bleiben Sie einfach mal stehen und unterhalten Sie sich, gehen Sie Beziehung ein. Aber wenn man selbst im Zeitdruck ist, wenn man genervt ist, dann ist das halt so, und das geht mir genauso wie allen anderen, dann ist das etwas, was man dann nicht aufbringen kann. Ich sage dann häufig, tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit, oder auch, oh, das ist mir jetzt einfach zu viel, und gehe dann auch weiter. Ja, so ist das. Ja.
Sie haben einen Verein begründet, Armut und Gesundheit. Da stellen sich auf der Homepage, die habe ich mir angeguckt, Obdachlose vor auf der Suche nach einer Wohnung oder einem Zimmer. Ich habe mich sofort gefragt, kommen da Angebote?
Ja, das war ja jetzt ein ganz besonderes Projekt, fast sowas wie ein Sozialexperiment in Corona-Pandemie-Zeiten. Wir haben gefordert hier von der Kommune, dass man für wohnungslose Menschen zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung stellen muss, zum Beispiel leerstehende Hotels, weil ein Wohnungsloser hat ja kein Zuhause. Die Wohnungsloseneinrichtungen waren überfüllt. Ja, im öffentlichen Raum waren zum Teil die Toiletten geschlossen und vieles mehr. Und dann hat hier die Stadt in Mainz und auch das Land Rheinland-Pfalz sehr schnell uns 30 Plätze in einem Hotel, im Hotel Independence, zur Verfügung gestellt. Und das war wirklich spannend. Wir haben nach medizinischen Kriterien, nach Gesundheitskriterien, denn viele wohnungslose Menschen sind natürlich auch eine Hauptrisikogruppe, weil sie chronisch krank sind, weil sie mehrere Erkrankungen haben, Menschen dort in einem eigenen Zimmer mit eigener Toilette, mit Fernseher untergebracht. Sie bekamen in dem Hotel Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und da kamen viele wirklich zur Ruhe. Und das haben sie uns auch gesagt, wie schön das für sie ist, in so einem Ambiente sein zu dürfen. Und dann war die Frage, aber wie geht es weiter? Und jetzt sind die Hotels ja wieder, dürfen wieder öffnen. Und dann haben wir diese Aktion, diesen Steckbrief Wohnungssuche gestartet. Und wir haben mittlerweile von all den Bewohnern für über ein Viertel, also wir sind fast bei 30%, eine Unterkunft gefunden, eine Mietwohnung. Und das ist natürlich toll. Das hat mir auch gezeigt, dass die Menschen ja gerade jetzt, und das ist ja ein positiver Effekt vielleicht dieser für uns all so schwierigen Situation, dass sie da Solidarität zeigten, dass sie sensibilisiert waren und wir diese Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen haben für die Betroffenen. Das ist wirklich eine sehr schöne Erfahrung.
Gerhard Trabert, 1956 geboren, hat sich mit seiner unkonventionellen und leidenschaftlichen Arbeit als Sozialmediziner einen Namen gemacht, weit über Mainz hinaus. Herr Trabert, hat sowas immer schon in Ihnen drin gesteckt, dieses sich kümmern um Menschen an den Rändern? Ich meine, Sie hätten ja auch eine nette kleine Praxis in Mainz aufmachen können.
Ja, nee, das wäre, glaube ich, nichts für mich gewesen. Aber wie jeder Mensch bin ich auch das Kind meiner Kindheit, meiner Biografie, meinen Begegnungen in der Vergangenheit. Und sicherlich sind zwei Dinge ganz entscheidend für mich gewesen. Das eine ist, dass ich in einem Kinderheim, in einem Waisenhaus groß wurde, aber als Sohn des Erziehers. Also ich war der Privilegierte, ich habe immer gewusst, mir geht es besser, ich bekomme mehr Weihnachts-, Geburtstagsgeschenke, ich kann in Urlaub fahren, wusste, dass sehr viele meiner Spielkameraden eben keinen Bezug mehr zu den Eltern hatten oder die Eltern waren verstorben, habe dann auch erlebt, dass in der Schule sie oft sofort die waren, die man verantwortlich gemacht hat, wenn irgendwas passiert ist. Also das hat mich schon sehr geprägt, diese Form von Ungerechtigkeit zu erleben und da als Kind nicht viel dagegen tun zu können. Mhm. Das andere ist mein Vater, der als 17-Jähriger in den Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde, der mir vermittelt hat, wie schrecklich Krieg ist. Und besonders der Großonkel von mir, Onkel Ferdinand, der absoluter Gegner war des Nationalsozialismus, der auch im KZ Osthofen war und der meinen Vater sehr geprägt hat. Und das, was mein Vater mir da vermittelt hat, hat mich dann wieder viel geprägt. Nie wieder darf so etwas bei uns passieren. Keinen Millimeter nach rechts, absolut gegen Rassismus zu sein und gegen soziale Ungerechtigkeit.
Onkel Ferdinand kann nicht wissen, was für Spuren er hinterlassen hat, aber es scheint eine familiäre Prägung zu geben, sehr geradlinig zu sein, das zu tun, was man für richtig hält. Aber Sie kommen aus relativ einfachen Verhältnissen, Herr Trabert. War ein Medizinstudium da eigentlich für Ihre Familie vorstellbar? Sie haben ja erst Sozialarbeit gemacht und dann Medizinstudium. Medizinstudium, lag das so im Bereich des Denkbaren für den kleinen Gerd Trabert?
Nein, mein Vater war ja Werkzeugmacher und hat dann zum Erzieher umgeschult, weil er als Hausmeister sich so sehr um die Kinder gekümmert hat, dass dann der Heimleiter gesagt hat, ey, du musst Erzieher werden. Mhm. Und aus dieser familiären Identität war Studieren schon mal etwas, das hatte niemand in der Familie, in der Verwandtschaft.
Ist er stolz auf Sie?
Also ich denke, mein Vater und meine Mutter, beide sind schon verstorben, meine Mutter viel zu früh und mein Vater vor 10 Jahren. Ich glaube schon, dass er stolz war. Ja, ich glaube, wir hatten und haben immer noch, obwohl er verstorben ist, ein ganz inniges Verhältnis, mhm, weil ich oft in Gedanken auch mich mit ihm da austausche.
Das gibt's ja, dass man sich in Gedanken mit jemandem unterhält, der gar nicht mehr da ist und weiß, da ist meine Wurzel, daher komme ich. Bei Ihnen scheint das so gewesen zu sein. Sie unterrichten heute selber. Sie unterrichten an einer Fachhochschule, sind dafür sogar ausgezeichnet worden. Was ist Ihnen besonders wichtig?
Bei meinen Studentinnen und Studenten versuche ich auch zu vermitteln, es sind ja zukünftige Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Ihr habt eine große Verantwortung, aber ihr habt auch eine große Macht in diesem Bereich. Behandelt eure Klienten immer mit Respekt und mit Würde. Und da zitiere ich ja gerne Jesper Juhl, den dänischen Familientherapeuten, der im Kontext einer gelungenen Beziehung von Gleichwürdigkeit gesprochen hat. Das gibt es wohl in skandinavischen Sprachen, aber nicht in der deutschen Sprache. Und ich finde diesen Begriff so elementar, ja, dass es wichtig ist, Menschen mit Würde zu begegnen und eben Haltung einzunehmen, auch was soziale Ungerechtigkeit angeht. Diese Grundeinstellung, die versuche ich natürlich durch meine Worte, aber auch durch mein Handeln meinen Studentinnen und Studenten näher zu bringen.
Sie haben gehandelt, auch viel im Ausland, auch viel in Krisengebieten, in Kriegsgebieten, in Afghanistan, Angola, in Syrien. Erster Auslandseinsatz in Indien als ganz junger Mann. Was haben Sie da Konkretes mitgenommen, wo Sie sagen, das habe ich sofort vor Augen, das möchte ich nie verlieren?
Aus Indien war einmal diese extreme Form von Armut ganz dicht bei Reichtum. Natürlich auch diese besondere Erkrankung, diese Lepra-Erkrankung, die dazu führt, dass Menschen ausgegrenzt wird. Aber auch die Wärme der Patienten und auch der Kolleginnen und Kollegen mir gegenüber, diese Gastfreundschaft, dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, du wirst hier empfangen, du bist hier gewollt, du wirst hier angenommen. Und das ist etwas, was mich zutiefst geprägt hat. Und vielleicht noch eine Anekdote aus diesem medizinischen Hightech-Bereich in Indien zu sein. Wir haben Patienten dort auch operiert und dann haben wir da eine längere Operation gemacht. Und dann ist die Klimaanlage ausgefallen, uns ist der Schweiß unter den Handschuhen herausgelaufen. Und dann hieß es so, wir machen jetzt eine Teepause. Und ich, wie, während der OP eine Teepause und dann, ja, möchtest du jetzt 4 Stunden am Stück operieren? Nein, wir machen jetzt erst eine Pause. Und dann haben wir Tee getrunken und dann weiter operiert. Bei dem Patienten war das auch möglich, der war nicht voll narkotisiert, sondern der hatte eine spezielle Form der Narkose. Aber dieses Bewusstsein, jetzt mach mal langsam und jetzt schauen wir erstmal, dass es uns auch gut geht. Das war schon sehr, sehr prägend.
Und der Patient hat es gut überstanden, Ihre Teepause.
Der hat auch einen Tee bekommen.
Das, so kann es gehen.
Sehr beeindruckend.
Gerhard Traber, der hat sich das Helfen zur Lebensaufgabe gemacht, sagt sich vielleicht pathetisch, ist aber ganz pragmatisch. Er packt an in der Obdachlosenhilfe auf einer Lepra-Station in Krisengebieten und ein Büchlein, das Kindern die Krankheit ihrer krebskranken Eltern erklärt. Das stammt auch von Ihnen, Herr Trabert. Das ist ja wohl mit das Schwierigste, einem Kind zu vermitteln. Dein Papa, deine Mama ist so doll krank, kann nicht mehr für dich sorgen und wird vielleicht auch nicht mehr lange bei dir bleiben können. Wie gehen Sie sowas an?
Ja, das war eben auch eine Erfahrung während meiner Zeit auf einer onkologischen Station, auf einer Krebsabteilung. Und ich gebe zu, ich hatte das auch nicht so als Stationsarzt im Fokus. Aber gerade Patientinnen, Frauen, die an Brustkrebs oder Gebärmutterkrebs erkrankt waren, kamen auf mich zu und haben mich gefragt, Doktor, soll ich meinem Kind von dieser Erkrankung berichten? Wie kann ich ihnen das erzählen? Und ist es überhaupt sinnvoll oder ist es nicht besser, sie quasi zu schützen und ihnen nichts davon zu erzählen? Ich habe nun mal 4 Kinder und habe mir dann selbst die Frage gestellt, wie würdest du damit umgehen? Und es war schnell klar, Kinder müssen mit einbezogen werden. Und dann habe ich mich intensiver damit auseinandergesetzt und habe dieses Buch, Als der Mond vor die Sonne trat, geschrieben, in dem ich versuche, den Kindern zu erklären, was ist eine Krebserkrankung und was sind die Therapien. Denn wenn ein Kind nicht gesagt bekommt, dass bei einer Chemotherapie die Haare ausfallen und der Mutter es kotzübel wird, dann wird ein Kind ja denken, Krankenhaus ist schlecht, weil meine Mutter geht ins Krankenhaus und dann ist es ihr danach schlechter als davor. Also muss ich erläutern, warum diese Therapie so wichtig ist, aber was sie für Nebenwirkungen hat.
Was für ein Bild hat denn zum Beispiel ein Kind von der Krankheit Krebs?
Und ich habe mir eine Metapher ausgedacht, durch Bilder den Kindern zu erläutern. Stellt euch vor, der Körper wäre ein Aquarium. Und in diesem Aquarium sind verschiedene Fische, blaue, rote, grüne, gelbe. Und die Fische sind die Körperzellen, aus denen unser Körper besteht. Und jetzt spielen die roten Fische verrückt. Die wollen alle anderen auffressen. Das sind Krebszellen. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, diese Krebszellen aus diesem Körper zu entfernen oder unschädlich zu machen. Und dann habe ich erklärt, man kann mit einem Köcher in dieses Aquarium hineinkleiden und die roten Fische herausholen. Das wäre eine Operation.
Und das hat Kindern geholfen, diese Bilder?
Ja, also die
Situation zu verstehen.
Also Kinder haben das sehr gut verstanden, waren auch sehr dankbar. Und es ist erstaunlich, finde ich, wie toll Kinder auch mit solchen Krisensituationen umgehen können, wenn sie informiert werden, wenn sie einbezogen werden. Und wir haben jetzt auch einen Verein schon seit über 10 Jahren, der heißt Flüsterpost e.V. Wir sind auch bundesweit beratend tätig. Flüsterpost kommt, das haben meine Studenten in Nürnberg kreiert, daher, ich kenne das eher unter stiller Post, wenn man unter vorgehaltener Hand etwas sagt, dann kommt etwas ganz Falsches heraus. Und wir plädieren eben für eine offene, kindgerechte, ehrliche Kommunikation und dass Kinder auch bei schwierigen Themen einbezogen werden.
Herr Trabert, woher nehmen Sie eigentlich Trost?
Ja, den Trost nehme ich einmal aus der Begegnung mit den Menschen. Ich weiß noch, als wir mit unserem Arztmobil in der Flüchtlingsunterkunft waren, es war viel zu tun, es war heiß, es war anstrengend. Dann klopft jemand an die Tür, wir sind schon ein bisschen genervt, machen die Tür auf und dann steht da eine afghanische Familie mit Tee und Gebäck und sagt, Doktor, du brauchst eine Pause. Und solche Begegnungen, die Fürsorge meiner wohnungslosen Patienten, diese Begegnungen, die sind so elementar, die geben mir unheimlich viel Kraft. Und auch das Joggen, das Laufen durch die Weinberge, das allein in der Natur sein, das ist auch etwas ganz Wichtiges für mich.
Joggen, Laufen, das haben Sie schon immer gemacht. Sie waren Leistungssportler, 400 Meter Strecke. Und mir hat mal ein Leistungssportlerfreund erklärt, das sei die Quälstrecke per se, die 400 Meter. So immer weiter sprinten müssen, wenn man eigentlich nicht mehr kann. Bei den 100 Metern startet man los und ist schon wieder da. Was sagt so eine Quälstrecke, 400 Meter, was sagt die über Sie?
Ja, ich glaube, das ist schon etwas, was gut zu mir passt, nicht aufzugeben. Durchzusprinten, wohl wissend, dass ich nach der Ziellinie erschöpft bin, aber irgendwo auch glücklich bin, dass ich mich selbst überwunden habe, dass ich an meine Leistungsgrenze gegangen bin und dass ich Ausdauer habe. Ja, und das Schöne war übrigens, dass wir 400-Meter-Läufer, wir waren immer auch eine verschworene Gemeinschaft. Wir waren keine wirklichen Gegner, sondern uns hat einfach diese Tatsache verbunden, jeder weiß von uns, nach diesem Lauf wird es uns körperlich einfach schlecht gehen, aber wir überwinden uns und wir stellen uns immer wieder uns selbst. Also das war eine tolle Schule für mich als junger Mann.
Und Sie sind ganz schön zäh, ne? 400 Meter, die Strecke, da ist man zäh. Herr Traber, Sie kennen den Satz und Sie kennen auch den Song »Geh mal kurz die Welt retten«. Wird er Ihnen manchmal ironisch überbracht? Ich gehe mal kurz die Welt retten. Der Trabert geht wieder kurz die Welt retten.
Das wird mehr von meinen Kindern, gerade von meinem jüngsten Sohn Robin, der mir sagt, Vater, du kannst nicht die Welt retten. Jetzt lass mal andere retten und pass ein bisschen mehr auf dich selbst auf.
War Robin auch mal sauer, weil Papa gerade Welt retten war und keine Zeit hatte für was anderes?
Ja, das ist schon für mich ein Problem. Ich habe ja 4 Kinder, dass ich schon mir immer Gedanken habe, war ich immer für sie da. Da müsste man jetzt die 4 fragen. Ich würde behaupten, ich war schon da. Nicht immer. Aber dann, wenn es drauf ankam, war ich da. Aber ich habe ganz klar meinen Kindern viel zugemutet. Und wir haben viel auch darüber gesprochen. Aber ich habe ihnen auch sagen müssen, es tut mir leid, ich kann mich nicht hinter euch, hinter Familie verstecken. Ich muss auch das leben, was mir wichtig ist. Sonst verliert ihr euren Vater auf eine andere Ebene. Dann ist er nicht mehr er selbst. Und ich denke, das haben meine Kinder verstanden und mir immer das Gefühl auch gegeben, das ist okay, was du machst. Aber sie haben mir auch vermittelt, pass auf dich auf. Wir brauchen dich. Und das ist auch schön, aber das ist auch manchmal sehr, sehr schwierig und hat sie und mich in viele Konflikte auch gebracht. Das muss ich zugeben.
Sagt Gerhard Trabert, für ihn gehören Medizin und Soziales unbedingt zusammen. Und manchmal hatte ich so den Eindruck, Herr Trabert, Sie haben so viel zu kritisieren, auch so viel Politisches zu kritisieren, dass Sie das eigentlich auch selber machen müssten. Warum machen Sie das nicht?
Ich glaube, weil ich nicht kompromissbereit bin. Das wird mir sehr schwer fallen, im politischen Alltag Kompromisse einzugehen. Und ich bin ganz froh mit dieser Rolle, die ich habe. Ich kann klar bleiben, ich kann klar signalisieren, was ich möchte, was ich für richtig erachte. und muss nicht irgendwo da Abstriche machen. Das würde mir unheimlich schwer fallen. Ich glaube, das könnte ich nicht.
Das kam aus tiefster Brust von Gerhard Trabert, dem Sozialmediziner. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich wünsche auch Ihren Schützlingen alles Gute.
Vielen Dank. Das werde ich weitergeben.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.